der Podcast.
Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem satirischen Podcast mit dem Rückblick auf die Woche, beziehungsweise diesmal wieder auf das Jahr. Wir sind in Folge 2 unseres Jahresrückblicks-Specials und da heiße ich herzlich willkommen Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Hallo Tilman, grüße dich und ich freue mich, dass er dabei ist, Tilman Lucke aus Berlin. Ja, so, und wir sind ja diese Woche nicht so aktuell, aber trotzdem, Tilman, sag mal, wie fandst du das, was da am 1. Januar passiert ist? Also das ist ja...
Toll, also das Ereignis auch überraschend, ja.
Also, naja, was heißt toll? Also ich muss sagen, das war schon, wenn nicht sogar.
Ja, man konnte es ein bisschen ahnen, aber also, ja, wir müssen dringend auch mal drüber reden, aber dafür haben wir jetzt leider in dieser Folge keine Zeit.
Keine Zeit, meine Damen und Herren, denn wir müssen weitermachen mit unserem Jahresrückblick.
Ja, wer die letzte Folge gehört hat, die sei sehr empfohlen, Folge 8 war das, heute haben wir Folge 9.
Genau.
Weil wir haben gesagt, wir wollen wirklich jede Woche erscheinen, jede Woche eine Folge, sodass man mathematisch in 40 Jahren errechnen kann, wann wir angefangen haben.
So.
Ja, so wie bei der Lindenstraße, die dann aber irgendwann unterbrochen wurde. Also die haben tatsächlich, irgendwann konnte man es nicht mehr nachverfolgen, aber das hat wirklich fast 30 Jahre gedauert. Ja, aber wir fangen an und wir setzen unser Alphabet fort. Wir haben uns ja jeder was notiert für jeden Buchstaben des Alphabets. Wir haben uns auf das lateinische Alphabet geeinigt.
Genau.
Und waren letztes Mal bei I stehen geblieben, deswegen geht es jetzt weiter mit J. Sebastian, genau. Was hast du für J?
Ich habe das Jugendwort Smash, Jugendwort des Jahres. Ja, ich wollte schnell ein Thema machen, was ich glaube tatsächlich, ich kenne ja einige Jugendliche, ich besitze ja auch zwei. Und
es ist ja, nur weil du es schon zum zweiten Mal sagst, im Schwäbischen, im Schwabenland, wo ich herkomme, ist das ja tatsächlich so. Da wird man auf der Straße gefragt, wem kirschen du?
Ach echt?
Ja, das ist die offizielle Bezeichnung da.
Ah ja.
Also ich glaube, Geburtsurkunden gibt es da auch nicht, sondern das sind dann Besitzurkunden.
Genau. Das heißt, man ist ja dann auch egal. So, und zwar das Jugendwort des Jahres dieses Jahr ist Smash. Und ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Nee.
Weder müssen wir es erklären, noch wissen wir es selber, noch ist es jemals relevant gewesen.
Noch kenne ich irgendeinen Jugendlichen, der das benutzt. Ich kenne überhaupt von diesen Jugendwörtern, kenne ich so gut wie niemanden, der irgendeins dieser Jugendwörter jemals benutzt.
Das ist aber immer, also mich nervt das, wenn irgendwie alle Medien auf sowas einspringen. Das ist wie bei Tag des so und so, Tag des Taschentuchs oder so, oder Tag des, was weiß ich.
Also ich finde es schön, das ist ja inzwischen sogar ein Internet-Meme geworden, wenn Susanne Daubner Cringe sagt.
Ja, nee, aber insgesamt, also das sind so Sachen, die hat sich irgendeiner oft mit kommerziellem Hintergedanken ausgedacht und schafft es im Internet, das so weit nach vorne zu bringen, dass dann alle drüber reden, obwohl es keine Bedeutung hat. Es gibt natürlich Tag des so und so, was die UNO beschlossen hat. Also,
genau.
Was weiß ich, Tag der Entwicklungshilfe, Nichtrauchertag und so weiter. Das sind schon Aktionstage, die amtlich beschlossen wurden von der UNO, also von uns allen. Aber dann gibt es irgendwie Tag der Jogginghose, wo irgendwie drei, vier Jugendliche sich vor 20 Jahren mal einen Scherz draus gemacht haben und alle machen mit. Und im Frühstücksfernsehen, Frühstücksradio wird, oh, heute ist Tag der Jogginghose. Ja, das ist ein Scheißdreck. Und bei Jugendwörtern ist es halt ganz genauso. Das hat der Langenscheid Verlag sich ausgedacht, super Marketing-Gag.
Ja.
Aber allerdings, Langenscheid lebt ja auch von seriösen Wörterbüchern und die werden ja auch Smash nie in ihren Wörterbüchern aufnehmen. Der Unterschied zum Wort des Jahres von der Gesellschaft für deutsche Sprache ist, dass das tatsächlich Wörter sind, die dann zum großen Teil dann später tatsächlich in Nachschlagewerke aufgenommen werden, weil sie ja eine wirkliche, naja, nicht immer eine Mega-Relevanz haben, aber so wie zum Beispiel 2017 das berühmte Jamaika aus, davon wird man ja auch in 100.000 Jahren reden.
Ja genau, und ich fand auch dieses Jahr ist ja das Wort des Jahres und wenn da Zeitenwende, wo ich so denke.
Ja, also Zeitlupenwende würde natürlich eher zutreffen.
Ich glaube, das Wort des Jahres für mich wäre dieses Jahr Klimakleber gewesen.
Ja, oder ein 9-Euro-Ticket. Also,
da habe ich. Na gut, das leider jetzt aber mal Klimakleber. Ich finde das einfach ein schönes Wort.
Klar, es ist nicht zwingend, dass das Wort des Jahres, wir sind jetzt ja, waren ja beim Jugendwort, aber das Wort des Jahres ist nicht zwingend ja ein neues. Also Zeitenwende, jeder weiß, also früher hieß Zeitenwende einfach das Jahr 0, was es nicht gab, sondern das Jahr 1, weil da unsere Zeitrechnung, die wir heute benutzen, vom Minus ins Plus gewechselt ist.
Genau.
Und das war die Zeitenwende.
Das finde ich aber auch krass, ja, dass so die alten Pharaonen halt schon wussten, dass die im Jahr minus 5000 sind. Ja, das ist,
genau. Kleiner Hinweis, Minus und vor Christus ist nicht genau deckungsgleich. Die Astronomen verwenden ja tatsächlich die Bezeichnung, wenn jetzt zum Beispiel eine Mondfinsternis im Jahr, oder was weiß ich, dieser Stern von Bethlehem, das Treffen von Jupiter und Saturn im Jahr minus sechs war, dann ist das Jahr 7 vor Christus. Weil die Historiker kennen das Jahr 0 nicht und die Astronomen brauchen es aber, um da mathematisch sozusagen zu Rande zu kommen. Also da muss man immer umrechnen.
Wie mein Mathematiklehrer immer sagte, 0 ist nicht nichts.
Ja. Über die leere Menge haben wir beim Thema Organspende letzte Folge schon drüber gesprochen. So. Aber so, jedenfalls Jugendwort, und beim nächsten Jahr wird es Smusch wahrscheinlich werden oder was auch immer. Auch
oder
was.
Pölp. Ja, was weiß ich.
Ja, doch, lass uns mal, alle, die uns zuhören, bitte verwendet dieses Wort sehr oft, also vor allem die jungen Leute, also ihr Null, die uns zuhört, zuhört. Verwendet das, damit dann Pölp nächstes Jahr das Jugendwort des Jahres
Pölp, ist. Das wäre schön. P-Ö-L-P geschrieben. Pölp. Ist mir gerade so eingefallen. Was hast du bei J?
Bei J habe ich Japan.
Ah.
Also einfach, da war jetzt nichts Witziges oder so, aber da ist ja der frühere Regierungschef Abe umgebracht worden in Japan.
Ist das ein Ausdruck einer neuen politischen Kultur oder ist das in Japan üblich?
Nee, das war einfach ein Rechtsterrorist. So
also schon verstanden. Neue politische Kultur weltweit. Also die Trumpisierung der Welt.
Ja, weiß ich nicht. Abe war ja selber auch ein Rechtsaußen. Also der war ja wirklich übel. Das war der allererste, der Donald Trump nach seinem Wahlsieg im Trump Tower noch nicht im Weißen Haus, besucht hat.
Ach Gott.
Staatsbesuch quasi. Und also der war einfach ein Arschloch, aber natürlich muss man den nicht umbringen. So. Kleiner Appell an alle da draußen, lasst das sein.
Mit dem Umbringen, macht das nicht.
Ja.
So, okay.
Aber großes Thema in Japan und bringt natürlich den falschen Leuten wieder den Auftrieb, das kommt noch dazu.
Ja, leider Gottes, ja.
So, okay. Ja, Thema K, da habe ich nämlich die Klimakleber.
Ah, okay.
Wo wir gerade schon das Wort...
Du bist ja, wenn ich das kurz, ich habe mich ja vorhin geoutet, darf ich dich jetzt auch mal outen, du bist ja Grüner, ja?
Ja.
Also, vielleicht nicht aus Überzeugung, aber...
Ja, mal mehr, mal weniger, sagen wir mal so.
Machst du dich auf der Bühne über das Festkleben lustig?
Na klar.
Es geht nicht anders, oder? Auch wenn man die Ziele der jungen Leute eigentlich teilt. Ja,
aber es ist schon bemerkenswert, es ist eine große Kunst, ein Ziel zu haben, was fast alle Leute teilen, nämlich Klimaschutz.
Genau.
Und dafür Methoden zu verwenden, die fast alle Leute scheiße finden. Also mit anderen Worten.
Dass gut gemeint und gut gemacht unüberbrückbare Gegensätze sind.
Genau. Wir finden toll, was die Klimakleber machen. Wir finden aber nicht toll, was sie selber als Mittel dafür toll finden. Also,
und es geht mir nicht darum, dass Protest nervt. Ich finde das ja immer schlimm, wenn Leute behaupten, Bahnstreik ist wichtig, aber doch bitte nicht, wenn ich mit der Bahn fahre. Darum geht es mir nicht.
Genau. Das ist was anderes, denn dieses Kleben, ja, gut, wenn man Straßen blockiert, kann das noch irgendwie einen thematischen Zusammenhang haben, obwohl es natürlich auch klar ist, im Stau wird natürlich viel mehr CO2 verwendet als im fließenden Verkehr, und der fließt ja sowieso nicht, wie wir alle wissen.
Also bei uns in Magdeburg haben die tatsächlich, für die das nicht wissen, Magdeburg wird gerade abgerissen, zumindest sieht es so aus, weil wir nur Baustellen, es gibt eine einzige Hauptverkehrsstraße in der Stadt, an der, sagen wir mal, keine Baustelle ist jetzt auch ein großes Wort, aber wenig Baustellen sind, und die haben die genutzt, um zu kleben. Da haben die sich montags morgens festgeklebt auf der B1 in Magdeburg. So, nun ist aber das Problem, dass da es die einzige Hauptverkehrsstraße ist, die man benutzen kann, um über die Elbe Richtung Osten, also Richtung Russland zu kommen, ist da sowieso jeden Montag Stau. Das heißt, die haben sich zwischen die parkenden Autos geklebt.
Das hat keine Sau gemerkt, ja.
Nö.
Eigentlich, so soll es sein. So soll guter Protest sein.
So, er soll nicht weiter stören.
Ja. Und ja, dazu, also da passt eben auch ja dieses Klimakleber-Light, was ich so nennen möchte, wenn jetzt in immer mehr Orten, also Gemeinden, Tempo 30 überall gefordert wird.
Ja, bin ich übrigens gar nicht so dagegen, muss ich dazu sagen.
Ich bin voll dagegen. Ich bin ja, kein Autofahrer, aber trotzdem, auch da heißt es, ja, CO2 sparen. Nee, im Gegenteil. Wir wissen, oder zumindest weiß man aus der Fahrschule, am billigsten fürs Klima ist es, mit 90 zu fahren, ungefähr, plus minus.
Ja, genau,
so,
stimmt.
Das heißt, sinnvollerweise auf Autobahn ist man, also wenn man sie, deswegen nutzt man ja auch die Autobahn und nicht die Landstraße, wenn man jetzt durchs ganze Land fährt, dann ist nämlich vergleichsweise wenig rausgehauen. So, wenn man jetzt also von 50 auf 30 reduziert, dann ist viel mehr CO2 unterwegs als mit 50.
Ach, okay. Also ich sehe das gar nicht aus CO2-Sichtspunkten, sondern
Ja.
ich finde einfach in der Innenstadt, also gerade in Großstädten, ich sehe jetzt durchaus ein, dass Durchfahrtsstraßen oder so, da kann man ja nach wie vor 50 machen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich sehe so in innenstädtlichen Innenstädten, also wirklich im Innersten, finde ich das völlig okay. Und viele Städte machen das ja auch schon, dass sie automatisch, also dass sie von selbst oder Tempo
Ja, aber
30
auch da
schneller
ist wieder die
hinstellen.
Frage nach dem, wie du gesagt hast, also gibt es denn überhaupt Stellen, die jetzt, wo du gesagt hast, also natürlich abgesehen von Durchfahrtsstraßen, gibt es da überhaupt Stellen, wo man tatsächlich 50 fährt, de facto?
Nein,
Nein, eben nicht.
wahrscheinlich
Es
eher
gibt
nicht,
überall
ja.
Ampeln und die
Ja,
darf
ja.
man auch als schlauer Fußgänger immer benutzen.
Ja.
Da ist auch ziemlich egal, also wenn sich alle an die Regeln halten, ist auch ziemlich egal, ob das Auto mit 50 oder mit 30 da dran fährt und dann hält.
Genau.
So, also diese ganze Aufregung, ach, noch besser. Und dann nächstes Jahr wird dann, ach nee, 30 ist viel zu schnell, wir machen jetzt 20 in allen Innenstädten. Also irgendwo muss man auch mal sagen, hier das Maß gerät dann aus dem Blick. Und genauso ist es halt bei den ja, Klimaklebern. Ja, und dann ist große andere Thema waren ja die Museen der
Ja,
Klimakleber. Und da
genau.
fragt man sich natürlich, fragt sich jeder, was haben die mit dem Klima zu tun? Natürlich kann man sagen,
Da habe ich
Ölfarben, klar, Öl, schlimmes Ding. Der böse Van Gogh hat damals schon Öl verwendet, also wirklich ein Verbrecher.
Also ich habe eine der Aktivistinnen von der letzten Generation, habe ich mal im Deutschlandfunk oder ja, weiß ich nicht, habe ich ein Interview mit ihr gehört oder die war in so einer Runde zugeschaltet. Und die gehen davon aus, dass sie das deswegen machen, weil das ja Bestand ist, der Schatz, also Kulturschatz der Menschheit, und der wird halt vernichtet, und der Kulturschatz des Lebens, der ja durch den Klimawandel vernichtet wird, das ist den Leuten egal. Und ich denke, Alter, auf so eine verschwurbelte Scheiße musst du erst mal kommen und damit dann Aufmerksamkeit für den Klimawandel zu generieren. Also ich fand ja die Klimakleber, entschuldige bitte, lustig noch, die sich in der Elbphilharmonie in Hamburg an diesem Gitter, an diesem, das hinterm Dirigentenpult ist, gibt es ja in jedem Konzerthaus, damit die Dirigenten da nicht besoffen vom Dirigentenpult fallen, dass sich die festgeklebt haben und das Ding war nicht verschraubt und der Orchesterwart hat das einfach rausgezogen und hat die in den Abstellraum gestellt. Egal. Aber Lebensmittel mit Essen zu beschmeißen, finde ich ein Verbrechen. Ich habe jetzt schon Folgendes versucht. Ich habe mich selber als Mona Lisa verkleidet, einfach um ein bisschen Essen abzufassen. Und das funktioniert sogar.
Oh, gute Idee, wenn der Kühlschrank leer ist. Einfach
So,
ins
einfach als
Museum
Mona
gehen.
Lisa verkleiden und
Ja.
gucken, wo sind Klimakleber.
Ja, und ja, gut, dann lassen wir das Thema mal
Genau.
beiseite. Was hast du bei K?
Ich habe bei K Kultur.
Ja.
Weil ja das eigentlich der Freedom Day und jetzt das Jahr der Kultur werden sollte. Die Kultur strebt wieder auf.
Genau.
Die
Ja,
Leute
groß.
können wieder in Kulturveranstaltungen gehen. Tilba, wie ist denn bei dir so?
Ja, also ich spüre schon, dass wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Die sind alle bei mir in der Vorstellung gewesen.
So,
Ja.
genau. Also ich muss das tatsächlich dazu sagen, ich kann mich im Moment wirklich nicht beschweren. Bei uns in Magdeburg läuft es relativ gut. Aber das hat andere Gründe. Wir haben die Gastronomie selber übernommen. Wir haben die Spielstätte einmal komplett neu aufpoliert und dadurch waren wir so viel in der Presse, dass es tatsächlich relativ gut läuft bei uns, muss man fairerweise sagen. Aber wenn wir zum Beispiel auf Tour sind, was wir ja auch noch sind, und ich höre es halt auch von ganz vielen Kollegen, die Leute trauen sich im Moment noch nicht so richtig wieder raus. Und das habe ich
Ja.
immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Corona selber ist für uns Kulturschaffende gar nicht so schlimm, zumindest die, die irgendwelche Überbrückungshilfen bekommen haben, was ja dann doch tatsächlich mehr waren, als uns die Presse glauben machen wollte.
Ja. Also,
Aber jetzt beginnt die spannende Zeit, weil jetzt
das
kriegen wir
stimmt.
natürlich keine Staatshilfen mehr. Warum auch? Die Leute können ja wieder kommen, aber die Leute kommen nicht. Und
Ja.
jetzt zeigt sich, glaube ich, welche Kulturstätten, welche Kulturschaffenden so stark sind, dass sie überleben werden und welche nicht.
Ja. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ich habe auch relativ viel, oder also natürlich weniger, als man mit Auftritten verdient, aber auch das bekommen, das dann auch gereicht hat. Aber der Staat denkt jetzt, jo, die Verantwortung ist vorbei.
Genau.
Was ja nicht stimmt, denn derselbe Staat in Form von zum Beispiel von Lauterbach sagt ja die Pandemie, also alle, also wenn man sozusagen die richtigen Leute sich anhört, dann heißt es ja, geht bloß nicht ins Theater. Die dürfen zwar öffnen,
Ja, genau.
Aber geht nicht hin. Und das ist halt einfach eine schlimme Folge von dieser, sage ich mal, von diesem Alarmzustand, der ja über den Sommer bis heute noch aufrechterhalten wurde.
Und das Lustige ist ja auch, es gibt ja, also diese ganzen Hilfsprogramme sind ja im Prinzip alle abgeschafft. Es gibt aber jetzt so Fördermaßnahmen, so Neustartkultur und diesen ganzen Kram. Und da haben wir natürlich auch Sachen beantragt. Wir haben das vor einem halben Jahr gemacht und haben vor einem Monat eine Bestätigung bekommen, dass unser Antrag eingegangen ist.
Ja.
Also,
Also bei Neustadt Kultur oder was?
nein, weiß ich
Bei was
nicht.
anderem. Ja,
Ja,
Neustadt
ja.
Kultur ist schneller. Die sind so 2 Monate brauchen die da, um
Genau.
sowas zu rixen. Aber tatsächlich, ich habe ja das weißt du ja, das Zungenspitzer-Festival.
Was die mich ja auch schön in unserer schönen Zoom-Konferenz mich von hinten anblinkt, weil ja dein großes Plakat hängt in deinen Räumlichkeiten.
Wo du auch abgebildet bist, weil du da nämlich mit Tobias zusammen aufgetreten bist in meinem Heimatdorf Waldbach in der Kirche damals. Und das ist ja auch nur zustande gekommen wegen Neustadt Kultur. Also eigentlich habe ich das ganze Festival, das wird ja fortgesetzt, der Corona-Krise zu verdanken. Eigentlich tolle Sache. Ich finde, die nächste Pandemie kann kommen.
So, wird es fortgesetzt, ja?
Ja, es ist noch nicht klar, wie und wann genau. Man muss natürlich, es ist klar, das geht nicht auf Null, sondern da muss Geld reinkommen. Es gibt aber Lokale und andere Fördertöpfe. Also da bin ich dran, aber tatsächlich freue ich mich darauf. Beziehungsweise es gibt auch Zungenspitzer on Tour. Das heißt, es ist in anderen Gemeinden Baden-Württembergs. Und da habe ich im Herbst das Theater Lindenhof kennengelernt in Burladingen, also da, wo Trigema auch wohnt, also da muss man dann als Künstler keine GEMA-Liste einreichen.
Sondern dreifach.
Sondern eine Trigema-Liste, genau. und das Theater Lindenhof, mit dem habe ich super zusammengearbeitet und da sind wir dann im Juni tatsächlich nochmal, der Termin steht schon fest, das ist das frohen Leichnamswochenende. Also wer in Baden-Württemberg wohnt, kommt nach Burladingen-Melchingen, so heißt der Ort.
Sind ja auch 12 Millionen Einwohner, da werden ja vielleicht ein paar.
Das wird dann voll, ja. Genau. So, aber nochmal zum Thema Kultur, es ist wirklich eine Katastrophe. Und ja, klar, immer dieses Behaupten, ja, ich habe Angst oder die Leute haben Angst. Ich glaube, das stimmt gar nicht, sondern für die ist natürlich Corona eine Ausrede mehr. Früher war die Ausrede, ja, wir sind eingeladen oder wir haben, bla bla bla. Wenn man Freunde trifft, kann man sagen, lass uns doch mal im Theater treffen.
Genau.
Nicht bei uns zu Hause, wo man sich langweilt, sondern einfach, gehen wir zusammen ins Theater. Das macht keine Sau.
Wir sind aber darauf angewiesen. Also gerade wir nicht Subventionierten, du bist ja genauso wenig subventioniert, außer deinem Festival jetzt, aber das ist ja von Subventionen, ich meine, deine Hauptarbeit ist ja diese Fördermittel zu beantragen und wer das schon mal einmal in seinem Leben gemacht hat, weiß, das ist auch kein Zuckerschlecken. Mhm. Ich habe da ja Gott sei Dank Personal für. Aber gerade wir Nicht-Subventionierten, wir sind auf jede einzelne Eintrittskarte angewiesen. Also ich lecke heute noch persönlich jedem die Hand ab, der bei uns ins Kabarett kommt. Ja. Weil ich so glücklich bin, dass er die 25 Euro Eintritt bezahlt.
Genau, und die Leute sind einfach, die haben nicht Angst. Ich bin mir ganz sicher, der allergrößte Teil, dem ist Corona eben inzwischen scheißegal. Oder ansonsten, es gibt ja tatsächlich Leute, die sitzen auch noch mit Maske im Publikum. Das können sie ja machen. Und dann ist mir das total recht, weil sie nämlich dann da sind, statt zu Hause.
Genau. Ja, super Sache. Ach, was heißt total recht? Also ich meine, ich gehe ja teilweise, du weißt ja, wo ich wohne. Und ich gehe ja da teilweise auch noch mit Maske einkaufen. Einfach, weil ich die Leute kenne, die hier. Und dann wirst du natürlich angeschrien, ja, warum die Maske auf was Corona ist vorbei und so. Dann sage ich immer, ich bin sehr hässlich.
Ja, also wobei.
Möchten Sie auch eine Maske?
Ja, das ist ja das Schlimme, genau, also gut, wie gesagt, jetzt finde ich die Masken auch nicht mehr nötig, aber als man noch nicht geimpft war, da waren ja die mit den hässlichsten Gesichtern und mit den hasserfülltesten vor allem, das ist ja oft deckungsgleich, gegen die Maske, wo ich denke, ja genau du, Beatrix von Storch, oder du, was weiß ich, du Gauland.
Du solltest vielleicht eine Maske tragen.
Bei Gauland muss man sagen, Gauland war ja immer auf der vernünftigen Seite bei der Pandemie. Genau. Der ist ja auch sehr einfach ein alter Mann und der war hundertfach geimpft und so weiter. Also das ist das Einzige, was an Gauland besser ist als an seinen
Spießgesetzen. Ist der eigentlich
noch im? Der sitzt doch drin, ja.
Ja, weil das war ja auch so von den ganzen AfD-Politikern. Ich glaube, der hat sich auch nicht träumen lassen, was aus der Partei wird, oder? Gauland war ja Gründungsmitglied und die haben das ja wirklich unter einem ganz anderen Gesichtspunkt damals gegründet.
Also, ja, und er ist halt einer der wenigen, denen das quasi moralisch scheißegal ist, was draus wird. Weil ich habe auch mal einen Artikel gelesen über ihn in der Zeit, da ging es darum, wie er eben fast alle seiner kompletten Kontakte, teilweise auch Familie, verloren hat durch diese AfD.
Ja.
Weil er war ja ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, ehemaliger Staatssekretär aus Hessen.
Er war Staatskanzleichef, oder?
Staatskanzleichef, genau, sorry. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber und wirklich also arrivierter Mensch, der eigentlich seine Rente schon längst erreicht hatte, aber dann wollte er es nochmal wissen und hat sich dann quasi das ganze Privatleben kaputt gemacht. Aber muss man sagen,
gut, bei ihm war sympathisch jetzt auch nie das Wort der Wahl, aber
ich kannte den vorher nicht. Der war,
wenn man sich so alte Interviews mit dem anguckt und so, das war immer schon. Also er war auch in der CDU jetzt nicht gerade Linker, aber
aber ich meine, jeder hat ja sein schon im Griff, was er mit seinem Privatleben tut, was er für Meinungen hat und was für Leute man dann verliert. aber das kennt ja jeder wahrscheinlich von euch auch, von euren Hör von euch an den Empfangsgeräten.
Genau, von euch
dass
Hörenden.
Man im Zuge der Corona-Krise und im Zuge des Ukraine-Krieges doch sich mal gewundert hat, mit was für Leuten man da jahrelang Umgang pflegt.
So.
So, wir machen aber jetzt gleich weiter mit dem Buchstaben L. Und da ja. habe ich schon verraten letzte Woche, dass ich das Wort Lambrecht dort habe.
Siehst du, ich habe einen anderen Politiker, ähnlich peinlich, Lindner.
Ja. Ja, also die beiden sind ja die CLs der Bundesregierung, Christian genau. und Christine.
Genau.
Das ist übrigens und ich finde, die sollten auch heiraten, das wäre nämlich die deutsche Antwort auf die Macrons.
So. Wobei ja Christian Lindner jetzt auch gerade, war das dieses Jahr? Ja, dieses Jahr geheiratet, oder?
Ja. Und zwar genau. leider nicht in der Toskana, wie er selber wollte.
Sondern auf Sylt.
Ja.
Zwischen lauter Punkern.
Das ist eben tragisch. Du musst als Spitzenpolitiker schon das machen, was die Sicherheitsbehörden sagen. Die haben gesagt, also irgendwie lässt sich das nicht bewerkstelligen in der Toskana.
Also auch Ach, darum ging's.
Ja, ja. Es ging nicht um finanziell. Geld hat er genug, um auch da seine Leute da, oder Friedrich Merz wäre auch gerne in die Toskana geflogen.
Genau.
Aber tatsächlich haben die Sicherheitsbehörden das gesagt. Und dann hätte er einfach zurücktreten müssen, gesagt, ich bin Privatmann, aber das ist er halt nicht. Ja.
Genau. Ach so, deswegen musste er in Deutschland feiern. Und dann liegt natürlich, was ist die Toskana von Deutschland? Nicht Freiburg im Breisgau, sondern Sylt.
Ja, also...
Er hätte auch ins Breisgau gehen können, da ist auch schön warm.
Ach, heiraten kann man, glaube ich, überall.
Ja, ja, genau. Auch in Egeln
übrigens. Es ist ja eine Riesenindustrie, das Heiraten. Also
ja,
Da hängt so viel dran. Das ist ja so, wenn du zum Konditor gehst und sagst, ich will eine Hochzeitstorte.
Kostet die gleich erstmal 50 Euro mehr.
Genau. Ist dieselbe Torte.
Mhm.
Ja, aber also macht das bitte nie, aber das weiß ja jeder.
Ach, naja, unsere Hochzeit war recht günstig, muss ich sagen. Die war leicht im unteren fünfstelligen Bereich. Also das ist alles. Und das war 2006. Schade.
Ja, da kannten wir uns noch nicht, sonst wäre ich ja da eingeladen gewesen.
Nein.
Sehr schön, das war das Ende unseres neuen
Podcasts. Ist so. Nein, da waren 120 Gäste, sagen wir mal so, da hättest du auch nicht weiter gestört. Und das ging noch. Das Problem ist bei unserer Hochzeit, Gott, schweifen wir gerade ab. Bei unserer Hochzeit damals, wir haben innerhalb unseres Freundeskreises, weil wir die ersten waren, die geheiratet haben, haben wir solche Standards gesetzt mit unserer Hochzeit, dass tatsächlich, ich glaube, nur wegen der Hochzeit von mir und meiner Frau, von meiner Frau und mir, ist diese ganze Hochzeitsindustrie überhaupt erst entstanden.
Ja, vielen Dank dafür.
So. Reden wir über, ich glaube, Lindner und Lambrecht können wir in einem Zug, ich glaube, beide Politiker teilt das gleiche Schicksal. Auch die sind in ihrem Amt in der Zustimmung beide extremst gesunken. Und zwar beide aus eigenem Verschulden. Das muss man ja einfach sagen.
Während ja, jemand. Möglicherweise, also die Lambrecht auf jeden Fall. Das ja. Schlimme an der Lambrecht war ja.
Die wollte ja gar nicht, ne?
Die wollte gar nicht. Die wollte aus der Politik aussteigen. Die war Justizministerin, auch schon halbherzig. War auch übrigens damals. Wo wir nochmal zum Thema Organspende kommen, was wir letzte Woche hatten, das einzige Kabinettsmitglied aus dem Kabinett Merkel, die gegen die Neuregelung der Organspende gestimmt hat, also auf der Seite von Baerbock und Kubicki war. Alle anderen waren entweder dafür oder haben sich zumindest enthalten. Also das heißt, als Justizministerin dafür zu sorgen, dass eben ja weiterhin es dramatisch an Organen mangelt, das ist schon mal scheiße gewesen von ihr. Ja, dann hat sie gesagt, ja, tschüss, Rente, ich habe keinen Bock mehr auf diesen scheiß Wahlkampf, ich will keine Plakate mehr kleben, ich gehe jetzt. So, und dann hat sie gemerkt 2021, Mensch, wir haben ja die Wahl gewonnen. Das war ja so gar nicht geplant. Und dann hat sie gedacht, jetzt habe ich doch wieder Lust. Sie hat dann, ich bin heute noch erstaunt, dass sowas funktioniert. Sie hat sich dann im Regierungsviertel eingenistet, ist da rumgegeistert, wochenlang bei den Koalitionsverhandlungen. Immer, hallo, hier bin ich. Und es gibt ein berühmtes Foto, wie sich die SPD-Fraktion konstituiert. Also über 200 Abgeordnete.
Sie ist nicht Mitglied, ne?
Nee, nicht Mitglied der Fraktion. Sie war ja eben, hat ihr Mandat auslaufen lassen, nicht wieder angetreten. Und dann gibt es dieses Fraktionstreffen. Erste Fraktion konstituiert sich. Foto auf der Treppe, 200 Leute. Plus Lambrecht, die schmuggelt sich ja mitten rein. Wo ich dann denke, wer hat denn da erlaubt, dass die damit auf dieses Fraktionsfoto geht?
Ist das dieses offizielle Foto, wo Lauterbach als einzelne Maske aufhat?
Genau.
Da ist die Lambrecht mit drauf.
Ja, und eigentlich hätte sie die Maske, oder hätte man irgendwie sie ausblenden müssen, pixeln oder so, hätte man auch machen können.
Krass.
Und Fotobombing, ja.
Das ist. Aber ich habe immer gedacht, Scholz hat sie quasi angefleht, zurückzukommen, weil er keine andere hatte.
Auf gar keinen Fall. Naja gut, da geht's ja.
Dieser Proport, Moment, Frau.
Dieser Proport, ja.
Ja, Frau und wo kommt sie her?
Aus Hessen.
Wahrscheinlich ja.
Na, doch, wo, ja.
Na,
doch,
Nancy Faeser ist ja auch Hessin.
Nee, ne? Also bei, bei der Herkunft geht es ja nicht zwingend drum, also aus, es muss aus einem Bundesland mindestens einer kommen, also genau. Ein Bundesland, was so groß ist wie Hessen. Mindestens einer heißt ja trotzdem nicht genau einer. Und Mann oder Frau, das ist in dem Fall dann egal. Also es hätte jetzt auch ein Mann aus Hessen kommen können, dann hätte man aber aus Niedersachsen oder wem anders.
Also, ja, darum geht es ja nicht, aber eben genau. Noch eine Frau. Er hatte ja sowieso schon, also Lauterbach wäre ja fast deswegen nicht Gesundheitsminister geworden, weil er über einen Penis verfügt.
Ja, aber es gibt ja die Werbeauftragte Eva Högel, die ist vom Fach, zumindest auch 2020 als Werbeauftragte wurde, war sie auch nicht vom Fach, aber immerhin ein Jahr Berufserfahrung, kann man schon sagen, die wäre sicherlich die bessere gewesen. Und auch eine Frau, also wäre alles top gewesen.
Aber warum denn die Lamprecht?
Ja, wie gesagt, sie turnte da rum und war dann irgendwie da übrig. Also, wie gesagt, ich staune, dass das möglich ist. Ich habe mir jetzt einen Hausausweis besorgt für den Bundestag. Vielleicht werde ich ja auch einfach Minister, wenn ich da mit jedem
die Hand schüttle. Wenn deine, Parteikollegen so weitermachen, sind ja nicht mehr viel über. So.
Genau.
Können wir mal zu meinem L, Christian Lindner.
Ja.
Der hat ja genau den gleichen Fehler wie Westerwelle damals gemacht. Er hat sich das falsche Ministerium ausgesucht. Ich finde nicht, dass Westerwelle hätte Finanzminister werden sollen.
Aber das wäre ein anderes Falsches. Ja, das ist genau. Eigentlich eine traurige... Genau,
Westerwelle hätte damals Innenminister oder Finanzminister werden sollen und nicht Außenminister. Mhm. Und genauso wenig hätte jetzt Lindner Finanzminister werden dürfen. Er wollte es unbedingt, um das unter Kontrolle zu... Aber da konnte er das ja auch noch nicht ahnen, dass er auf einmal Geld ausgeben muss.
Nee, also das war... Wobei doch, es war ja schon Corona, da muss man ja auch Geld ausgeben. Also es ist schon
ja, aber es war doch schon im Ausklingen.
Und man überlegt sich ja, welches sind die härtesten Posten. Da gibt es natürlich sowas wie Familie oder Umweltministerium. Das kriegt dann irgendjemand, der noch will. Oder manche Parteien wollen das ja dann auch. Also die Grünen zum Beispiel könnten sich nicht leisten, das Umweltministerium nicht zu kriegen.
Das war ja in Sachsen-Anhalt, war das ja tatsächlich ein Riesenproblem. In der vorletzten Legislatur hatten wir ja die erste
Kenia.
Kenia, genau. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, also es ja Nein heißt, also Kenia. Und die Claudia Dalbert, die übrigens glaube ich nicht mal Mitglied der Grünen ist, oder? Doch, sie ist Mitglied der Grünen. Aber egal. Doch. Die einzige grüne Ministerin wurde und die wollte eigentlich das Bildungsministerium haben, was ja auf Landesebene auch das wesentlich prestigeträchtigere Ministerium ist, da aber aufgrund der Proporzzahl den Grünen quasi nur ein Ministerium zustand von 7, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben, was meiner Meinung nach immer noch 6 zu viel sind, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Pädagogische Psychologin, hat eine Professur in Halle und ist da jetzt auch Gott sei Dank wieder. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt, dass bei der Wahl die gesamte pädagogisch-psychologische Fakultät in Halle hat wohl grün gewählt. Aber nicht, weil sie es so toll fanden, sondern weil wir einfach wollten, dass die Dalbert in den Landtag geht. dass die da weg ist. Die wollte unbedingt das Bildungsministerium haben, weil es A, aus Prestigegründen, und ich glaube tatsächlich, dass sie auch vielleicht zumindest eine bessere Bildungsministerin als Umweltministerin geworden wäre. Aber das ging nicht. Die Grünen mussten das Umweltministerium kriegen. Das war so.
Genau, aber normalerweise, also in fast allen anderen Fällen ist es so, man guckt sich an, was ist der mächtigste Posten neben dem Regierungschef, und das ist eben...
der Finanzminister.
Ja, aber auch noch nicht immer. Also... man weiß es nicht, also im letzten Jahrhundert war ja zum Beispiel in der Europapolitik der Außenminister eigentlich immer der wichtigste, also Genscher vor allem, teilweise auch Fischer.
Ja, aber ich glaube,
plötzlich ging die ganze Macht aufs Kanzleramt über und dann war der Außenminister eben Heiko Maas und den hat es auch nicht gestört, dass er nichts zu sagen hatte. Ja.
Genau. Und deswegen ist er von dem, also das war ja auch so ein Minister, von dem ich mir wesentlich mehr versprochen habe. Was?
Ja, aber das ist auch so, tatsächlich besteht die Regierung ja zu einem Drittel oder zur Hälfte aus Leuten, denen es scheißegal ist, an welcher Spitze sie stehen. Hauptsache, sie sind da vorne dabei. Genau. Ach, da gehen sie da rein und oder lassen sich quasi von der Limousine überraschungsweise so Sneak-Preview-mäßig an ein Ministerium ranfahren. Dann gucken sie außen ran, was steht da drauf? Ach, Ministerium für so und so. Sehr schön, angenehm. Dann regieren sie da 4 Jahre lang. Es ist ja Wahnsinn.
Naja, regieren ist ja dann auch ein großes Wort.
Ja. Und tatsächlich war es ja tragisch. Der Westerwelle 2009 wollte ja unbedingt Außenminister werden.
Ja, und um gesagt, seine Beliebtheiten zu steigern.
Ja, und dann wollte er noch Wirtschaftsminister werden, also beziehungsweise seine Partei, also Brüderle damals. Und das dumme Finanzministerium ist uns egal, das kriegt die CDU. Ja, wer war dann der Star der Regierung? Schäuble, Finanzminister.
Genau.
Und jetzt hat Lindner gesagt, jetzt mache ich es genau andersrum. Ich werde Finanzminister und die beiden anderen, Wirtschaft und Außen, das kriegen die Grünen.
Ja.
Jetzt war es ganz genau entgegengesetzt. Das hätte wirklich keiner ahnen können.
Ja, genau, aber er hat halt wieder einen Fehler. Er hätte, also ich glaube, dass er ein guter Innenminister geworden wäre, glaube ich tatsächlich. Also, glaube ich bei Westerwelle damals auch, obwohl ich von Westerwelle persönlich nie viel gehalten habe. Aber Lindner ist intellektuell schon eine ganz andere Kategorie als Westerwelle. Und er wäre, glaube ich, ein guter Innenminister geworden. Aber ja,
also beide sind ja sehr beeindruckend auf ihre Weise, weil sie einfach gegenüber allen anderen Politikern der jeweiligen Gegenwart einfach rhetorisch brillant sind. Westerwelle hat es ja auch immer in die Tagesschau geschafft mit so 20-Sekunden-Sätzen, die jeder sich merken konnte. Das ist ja gar nicht so einfach. Und bei Lindner ist es ziemlich genauso.
Aber ich halte Westerwelle tatsächlich doch noch für eine Stufe döver als Lindner. Also ich habe die nie für besonders intelligent
den
gehalten.
Den kennt man halt noch aus 2002, als er Kanzlerkandidat war und in Big Brother Container, dann das Guido-Mobil. Das waren alles so Sachen, die nicht hätten sein müssen. Aber ich glaube, mit ihm persönlich, mit seinem Intellekt hatten die auch nicht viel zu tun.
Aber ich, wenn ihr so in Interviews merkst du das auch einfach. Oder ich meine, er ist ja nun leider wirklich tragisch verstorben. Mhm. Und über Tote nur Gutes, aber er war trotzdem ein Idiot in meinen Augen.
Naja, aber er und Lindner haben die beiden besten Wahlergebnisse der FDP.
Und die haben auch ähnliche Karrieren. Ja? Ja. Also auch über Generalsekretär und dann den Vorsitzenden
quasi Nordrhein-Westfalen sogar auch beide.
Ja, NRW, und beide, ja.
Also gut, aber wir machen mal weiter und zwar
M.
M. Was hast du?
Meisterschule.
So, und das zwar, musst du jetzt auch wieder erklären.
Ja, es geht mir um den Fachkräftemangel. Also es macht ja kaum noch jemand Meisterschule, weil kaum noch jemand, gerade im Handwerk, ist es ja ein Riesenproblem. Wobei ich das Wort Fachkräftemangel tatsächlich langsam mal ersetzen würde durch Arbeitskräftemangel. Wir haben hier wirklich ein riesengroßes Arbeitskräfteproblem. Und zwar in jeglicher Form, handwerklich sowieso, aber auch langsam, wir haben auch keine Ärzte mehr, wir haben keine Krankenschwestern, wir haben nichts. Es gibt in keinem einzigen, es gibt nur einen einzigen Beruf, wo eine absolute Schwemme herrscht. Der des Kabarettisten. Aber ansonsten.
Also hier sei herzlich davon abgeraten, unseren Job zu machen, weil wir ihn behalten wollen.
Genau, wir machen ihn schon gut genug, da muss nicht noch irgendwer kommen.
Genau.
Nein, aber ansonsten haben wir, ich merke das ja jetzt so gerade, wir haben, wie gesagt, ab September die Gastronomie übernommen. Dadurch, dass wir offensichtlich sehr lieb zu unseren Angestellten sind, geht es einigermaßen. Aber wir haben echt auch Personalprobleme, extrem. Jetzt ist unser Koch gerade krank und wir haben nur einen. Das ist echt ein Problem gerade.
Ja, und es geht ja, also gerade Koch würde ich auch denken, es ist halt auch ein harter Beruf. Das kann halt nicht jeder, oder beziehungsweise das ist einfach da brauchst du eine Ausbildung für als Koch.
Genau.
Also jetzt außer jetzt bei euch, wo deine Schwägerin das anscheinend auch ziemlich gut macht, aber
naja, im Moment haben wir ja gerade zu. Wir haben ja gerade zu, wenn die Folge hier aktuell kommt. Wir haben ja gerade Pause, wir machen ja erst am 6. Januar wieder auf.
Wie bitte, echt?
Jo.
Macht ihr nicht Silvester?
Na doch. Aber das ist ja schon vorbei, Tillmann.
Ach, ja stimmt. Mensch, das ist so, weißt du, am Jahresanfang, da lebt man noch so im alten Jahr.
Ja, da klebt das so, genau. Also wir haben ja gerade zu, jetzt wird unser Koch, glaube ich, auch gerade wieder gesund.
Wahrscheinlich ist er schon gesund.
So.
Guck mal nach.
Ich guck mal nach, ja. Ich sehe ihn ja morgen wieder.
Ja, so, ich habe bei M den Namen Meier mit AY. Warum? Weißt du's?
Meier.
Wer hieß dieses Jahr Meier?
Ja. Oh, fuck. So eine typische, wenn es mir jetzt saß,
hau in ich welchem, mir... In welchem Bundesland heißt man Meier mit AY?
In Bayern.
Richtig. Meier. Und der CSU-Generalsekretär Stefan Meier.
Ah, ja.
Der musste gehen, also kein Mensch kennt den heute, war damals auch so, aber er machte von sich reden durch zwei Dinge. Er hatte ein uneheliches Kind, was jetzt nicht weiter verwunderlich ist in der CSU, aber...
Wollte gerade sagen, da gehört es ja zum guten Ton.
Genau, also Einstellungsvoraussetzung. Das Einzige, was ihn dann unterscheidet von anderen, ist, dass er keine Alimente bezahlt hat.
Das Schwein. Klar,
man kennt jetzt seine finanzielle Situation nicht, vielleicht ist er...
Generalsekretär, ist das eigentlich auch ein Ehrenamt oder kriegt man dafür Geld?
Dafür kriegt man Geld.
Ah.
Das ist, es ist ja... bei den Parteien unterschiedlich geregelt. Und das ist ja einer, der in der Parteizentrale ja, der die ja leitet. Und das ist ein ganz normaler Angestelltenjob. Während der Vorsitz in manchen Parteien ja ehrenamtlich ist, das war bei der Kramp-Karrenbauer das Problem.
Dass sie auf einmal kein Geld mehr verdient hat. Ne?
Kein Mandat und kein Regierungsamt, weil sie ja 2018 als Generalsekretärin, da kriegte sie noch Geld und dann wurde sie plötzlich Vorsitzende der Partei, ohne in einem Parlament zu sitzen, ohne im Kabinett zu sein. Sie kam ja erst später ins Kabinett.
Genau.
Also das, wie gesagt, das kann einem egal sein.
Hat ja die Merkel da noch schnell den Verteidigungsministerinnenposten freiräumt, Frau Kramp-Karrenbauer?
Irgendwie ist dann alles super aufgegangen und
so,
sie war da Sie konnte dann in Afghanistan glänzen als, nein, also jedenfalls dieser Typ also zahlte keine Alimente und das hat die Bunte rausgekriegt. Ein Journalist der Bunten hat einen Bericht darüber veröffentlicht und das gab Ärger. Da rief der Meier ihn an und hat ihn bedroht, beschimpft, auf die Mailbox gequatscht. Ist immer eine gute Idee, das wissen wir seit 10 Jahren.
Genau.
Und sagte, ich werde sie vernichten und ich fordere 200.000 Euro Schadensersatz und Zitat, die müssen Sie mir noch heute überweisen. Also man sagt wirklich, der war im Vollbesitz seiner Kräfte.
Absolut. Aber ich meine schon, als CSU-Generalsekretär, da muss ja auch schon ein neurologischer Schaden vorliegen.
Ja, und ich habe, jetzt muss ich mal nachschauen, ich habe mir das Zitat, also dann musste er halt zurücktreten und ließ aber dann über diesen Rücktritt, über seinen Anwalt verlauten, jetzt muss ich mal das Zitat nachschauen, ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen. Für den Fall, dass dies zutrifft, erachte ich die Wortwahl rückwirkend als unangemessen. Und ich finde, das ist doch ein geiler Satz, oder? Also ja, zwei genau. Geile. Die kannst du immer verwenden. Ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen.
Genau. Also ich kann mich nicht erinnern. Oder wie man seit diesem Jahr sagt, Scholzen.
Hätte er mal gescholzt statt rumgepöbelt, dann genau. Wäre er jetzt noch im Amt.
So.
Naja.
So, aber gut, aber ich meine, du musst ja auch sagen, es ist ja aus den letzten CSU-Generalsekretären eigentlich immer was geworden. Also immer was geworden ist jetzt
zumindest
auch groß.
Zumindest kurzzeitig. Gutenberg ist heute hoch angesehener RTL-Moderator.
Muss man sagen. Und ich habe das auch kurzzeitig geguckt. Und ich sag mal so, er war besser als Gottschalk. Aber das ist ja auch nicht schwer. Das ist ja auch nicht schwer. Nein, der einer ist jetzt Ministerpräsident von Bayern. Ein anderer ist jetzt Landesgruppenchef. Dann waren eigentlich fast alle waren Verkehrsminister.
Einer war der erfolgreichste Verkehrsminister der Weltgeschichte. Andreas Scheuer ist ja leider nicht mehr im Amt. Aber man merkt es nicht. Das ist doch das Gute.
Geil, oder?
Ja. Naja,
doch, man merkt schon. Es wird nicht mehr so viel Schaden angerichtet im Verkehrsministerium.
Doch, das war eigentlich meine Pointe gerade, dass der Schaden immer noch angerichtet wird.
Ah, was hatten wir? Was,
aber ich gebe dir irgendwann mal Nachhilfe in Kabarett, wenn du magst. Nein, also.
Fick dich.
Entschuldigung. Nein, aber was ich noch sagen wollte, sein Nachfolger war ihm dann ebenbürtig. Herr
du hast gerade gehakt, Entschuldigung. Du hast gerade gehakt.
Auf Herrn May. Ja, also bei mir zu Hause habe ich nicht gehakt. Ich habe das schön alles perfekt aufgenommen.
Ich habe dich ja gerade beleidigt, vielleicht deswegen.
Herr Mayer bekam einen ebenbürtigen Nachfolger. Wie hieß der? Wie heißt man in Bayern sonst?
Huber.
Ja. Und dieser Herr Huber kam dann ins Amt Anfang Mai und nach 2 Tagen kam ein Plagiatsverdacht auf.
So.
Seine Doktorarbeit. Da ist noch nichts weiter geklärt, aber seit Plagiat ist man dann, also das gehört ja auch zum guten Ton, seitdem ist man dann offiziell intronisiert als
Generalsekretär. Bei Scheuer ist es ja sogar so, der hat einen Doktortitel, aber der gilt nur in Tschechien.
Und, ja, also der sogenannte kleine Doktor, den hat er in Prag gemacht oder machen lassen. Und also das ist rechtlich so, dass das eine Übergangszeit war, also den kann man heute dort nicht mehr machen, aber vor ungefähr 15 Jahren, wo der den machte, waren in den meisten Bundesländern der schon nicht mehr anerkannt.
Genau.
Nur in Deutschland, nur in Bayern und in Berlin. Das heißt, wenn der dann von München nach Berlin flog im Flugzeug, musste der den zwischendurch ablegen. Das war immer sehr, sehr umständlich.
Das glaube ich sofort. Ich habe tatsächlich ganz viele, nicht ganz viele, aber einige tschechische Freunde, die tatsächlich auch genau diesen Doktortitel haben. Das ist echt kein Scherz. Also mit Port, irgendwie, das gibt so einen bestimmten Ausdruck. Und die haben den auch und das ist eigentlich auch ein Doktortitel. Also die haben genauso eine Doktorarbeit.
Ja, wie gesagt, also in Bayern und Berlin, weil das eben damals, also da gilt ja dann immer Rückwirkungsverbot, also die dürften sich heute in den zwei Bundesländern auch noch so nennen. Ja.
Genau. Okay, lass weitermachen. Wir kommen hier in Teufels Küche.
Wir sind schon wieder in aller Ewigkeit. Aber das N, was ist das N bei dir?
Nancy tatsächlich, weil F war bei mir schon besetzt.
Ja.
Ich reden wir über Nancy Faeser, unsere Innenministerin. Ich finde,
oder wie sie in den vielen Medien genannt wird, Nancy Faeser. Ja, weil das so ein schöner amerikanischer Name ist.
Ja, weil es auch ein Star Trek-Ausdruck ist. Ne? Das ist ja, Faeser ist ja eine Waffe, ne? Also eine Phasenpistole. Und da haben wir auch Star Trek-Fans, dass der da in Nancy, aber den Gag haben wir schon, als sie ins Amt kam. Die war ja hessische Innenministerin tatsächlich und ist.
Die war nicht, die SPD regiert ja gar nicht, sondern hessische Fraktionsvorsitzende.
Irgendwie, also war in Hessen ein hohes, genau, Quatsch, SPD ist ja gar nicht in der Regierung, aber sie war irgendwie auch ein hohes Tier, war auch Innenpolitikerin und alle waren total überrascht, weil sie auch vorher niemand kannte. Also ich glaube, selbst viele in der SPD haben gesagt, was, wer?
Und viele in Hessen haben gesagt, was, Hessen?
Nein, Schatz. Genau. Und ich finde, sie macht eigentlich einen ganz guten Job. Also, wenn man jetzt, wir haben jetzt ja viel auf die Ministerin drauf rumgehauen. Also selbst bei Frau Baerbock, wo ich sage, naja, komm, was hat, aber sie scheint, sie reagiert, sie regiert. Also Minister ist ja mal dann gut, wenn man eigentlich nicht viel von ihm mitkriegt. Dieses sogenannte geräuschlose Regieren. Aber sie hat in Katar, ich fand das eigentlich ganz okay, dass sie dann da trotzdem hin ist und das so zumindest ein Statement gesetzt hat, insofern wie das möglich war. Und sie hat keine Skandale und
ja. Und das ist in dem Ministerium nicht selbstverständlich, weil wir kennen noch Seehofer. Er hätte ja um ein Haar einen Staatssekretär namens Maaßen bekommen, weil der Maaßen ja die alte Geschichte, also der musste rausfliegen aus dem Verfassungsschutz und dann hieß es, oh, den müssen wir jetzt dringend befördern, weil er ist ja ein Mann. Mhm. Und dann die Einstellungsvoraussetzung bei Seehofer, um Staatssekretär zu werden, war ja Mann.
Genau. Und kein Migrant, weil er hat ja heute an meinem 69. Geburtstag hat man 69 Abschiebungen.
Ja, also wie gesagt, also ehrlich gesagt, gemessen an Vorgängern kann man natürlich bei vielen Mitgliedern der aktuellen Regierung sagen, top Job. Aber bei der Faeser würde ich dir tatsächlich zustimmen, über die habe ich jetzt noch nichts weiter. Tatsächlich, sie ist auch nachteilig für uns, weil wir dann über sie nichts sagen können auf der Bühne.
Also das ist schon, also das beste Kompliment für einen Politiker ist, wenn ein Kabarettist über ihn nichts sagen kann.
Und ehrlich gesagt, auch ihr Personal in den Behörden, also der Verfassungsschutz, der Haldenwang.
Ja.
Also ehrlich gesagt, ich bin so aufgewachsen, Verfassungsschutz ist scheiße. Dann war diese NSU-Affäre,
wo es geschreddert wurde.
Und wo wirklich, klar, wo ich mich auch gewundert habe, dass die den Schuss nicht gehört. Also die haben den ja wirklich nicht gehört. Mhm. Tatsächlich, da saß ja an einem der Orte, wo die NSU-Morde passiert sind, saß ja im Internetcafé ein Verbindungsmann aus dem Verfassungsschutz und der hatte diesen Mord auch nicht gehört. Also, und dann haben sie noch alle Akten geschreddert und wenn ich damals Regierung gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, ihr ändert jetzt sofort euer Verhalten oder wir schließen euch, weil so einen Inlandsgeheimdienst braucht keine Sau und dann kam der Maaßen dran und hat es noch bestätigt. Aber tatsächlich, der Haldenwang, der hat ja jetzt bei der Reichsbürger-Razzia auch eine gute, sehr gute Rolle gespielt und so. Also das ist echt, wo man merkt, es geht auch anders. Ja? Also
die waren, glaube ich, auch deswegen überrascht, dass sie sagten, wie auf einmal ist der Verfassungsschutz gegen uns, was ist denn jetzt hier los?
Stimmt, die haben da wahrscheinlich noch angerufen, Mensch, freut euch, ihr werdet befördert, ihr werdet bald die Gestapo und dann ist es dann doch nicht so gekommen. So,
genau.
Ja.
Okay, komm, weiter. Was hast du bei N?
Bei N habe ich das 9-Euro-Ticket. Wie du schon gesagt hast, ich bin ja also nicht leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich glaube, das kann man gar nicht sein, wenn man das tut. Aber ich fahre sehr oft und ich weiß noch, ich bin im Sommer zu euch gefahren, nach Magdeburg, weil ich einfach Lust hatte, euer Sommerkabarett zu sehen.
Genau.
Im Nachhinein war das der schlimmste Tag des Sommers für mich.
Wieso?
Weil 2 Stunden auf der Hinfahrt Verspätung und dann nochmal auf der Rückfahrt 2 Stunden. Also wir mit meiner Freundin zusammen, wir wären ja fast zu spät gekommen zu euch.
Ja, war so knapp, kann ich mich nicht erinnern.
Reingerannt und ich habe irgendwie, wusste da, dass wir kommen wollten und so weiter, ein paar Minuten noch mit dem Laden aufgehalten.
Für mich war das aber auch okay, weil so mussten wir uns nicht so lange unterhalten, also das war schon okay.
Ja, also für mich eben auch und so, aber es ist schon Wahnsinn gewesen. Also das 9-Euro-Ticket war ja dazu da, um Leute 3 Monate in der Bahn rumfahren zu lassen, die es vorher nicht gemacht haben und hinterher nie wieder tun würden.
Und dieses 49-Euro-Ticket, wenn man das mal ganz kurz, das ist ja auch ein schlechter Scherz.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand nimmt. Weil es würde sich für mich, also 9-Euro-Ticket hätte sich, wenn wir nicht in Egeln wohnen würden, ich habe es nie genommen, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich habe einmal für meine Tochter in Magdeburg, aber da war es auch so, sie musste 5 Fahrten mit der Straßenbahn machen, dass sich das 9-Euro-Ticket lohnt. Und wir kamen in dem Monat bloß auf 4, weil sie immer mit der Straßenbahn von der Schule quasi, dadurch konnte man das dann auch nicht nehmen. Und dadurch ist dieses 49-Euro-Ticket, also eine Monatskarte in Magdeburg mit der Straßenbahn kostet 42 Euro. So. Und auf anderen Personen, wenn nach Egeln wenigstens eine S-Bahn fahren würde oder ein Zug oder der Bus mehr als 2-mal am Tag fahren würde, dann würde sich das aber, solange der öffentliche Personennahverkehr nicht ausgebaut ist, ist dieses Ticket völliger Käse.
Da hatten wir ja schon in der früheren Folge drüber gesprochen. Also das ist halt ein klarer Gegensatz Stadt und Land. In der Stadt lohnt es sich auf jeden Fall. Und ich finde das 49-Euro-Ticket insofern ganz gut, weil es sich ja wirklich an Leute richtet, die es nutzen wollen und müssen und nicht irgendwie so, wir schnuppern mal in die Bahn, wir finden es geil, einfach nach Sylt, was auch immer zu fahren. Ja. Und ich finde, die Leute, die nie Bahn fahren, die sollen da auch wegbleiben, weil es gibt einfach nicht genug Züge. Das hat man auch gemerkt. Also man kann natürlich sagen,
einfach mehr Züge zur Verfügung stellen.
Ja, das ist klar. Man kann sagen, das ganze Land soll Zug fahren, aber dann doch bitte einen Schritt vor dem anderen, also vor dem nächsten und erst die Züge bereitstellen. Das ist ja jetzt so. Es gab ja Fahrplanwechsel Anfang Dezember. Nee, Mitte Dezember, war am 11. Dezember. Und da wurde groß getönt, in Berlin gibt es die sogenannte Stadtbahn, das ist ja die Regionalstrecke, die auch dann nach Magdeburg fährt. Genau. So, und die kommt jetzt, also zumindest zwischen Berlin und Potsdam, dreimal in der Stunde statt zweimal. Mhm. Tolle Sache, denkt man sich, war auch nötig, war immer sehr voll.
Ja.
Also statt alle halbe Stunde, alle 20 Minuten, was ist passiert? Wenige Tage nach Fahrplanumstellung, Personalausfall oder irgendwelche Mängel, jetzt sind es doch wieder nur zweimal in der Stunde.
Genau.
Was es noch schlimmer macht, jetzt nämlich alle 20 Minuten, jetzt gibt es nämlich mal einen 40-minütigen Zeitraum, wo der nicht kommt. Das heißt, ich warte länger als vorher.
Genau.
Auf drei Züge, die ja dann auf die jetzt zu zwei werden. Also das ist der letzte Wahnsinn, der da gemacht wird. Und dann immer zu sagen, ja, wir müssen es aber billig machen, fast umsonst oder so. Das kann man alles gern machen im nächsten Jahrhundert. Aber in diesem Jahrhundert müssen wir erstmal gucken, dass die Leute, die tatsächlich beruflich aufs Bahnfahren angewiesen sind, nicht jeden Tag psychisch und geistig kaputt gemacht werden durch diese Züge.
Genau. Und das Problem ist ja auch, dass diese japanischen Verhältnisse, wo die ja wirklich in der Tokyota-U-Bahn, wo Leute extra angestellt werden, die Leute in die Züge reinpressen.
Ja.
Okay, wir haben jetzt knapp die Hälfte und sind jetzt schon quasi am Ende des zweiten Podcasts. Vielleicht machen wir auch vier Folgen draus. So, was hast du bei O? Ja, liebe Hörenden, hier ist der Sebastian und hier hat sich mal wieder mal der kleine Fehlerteufel eingeschlichen, denn die Aufnahme vom Thema bricht nach der Ankündigung des O's abrupt ab. Wie das passieren konnte, keine Ahnung, aber nicht schlimm. Ihr könnt ja raten, was das O war. Das liefern wir euch dann am 19. Januar in unserer nächsten regulären Folge nach. Nächste Woche geht's dann weiter ab P mit der dritten Folge unseres Jahresrückblicks, wie versprochen, wie gesagt. Wenn ihr raten wollt, was sowohl Tillmann als auch ich bei O hatten, schreibt uns an luke@hengstmanns.de oder auf unsere Homepage luke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40 255 40. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es dann weiter ab P bis zum Ende. Bis dann. Tschüss.